Und diese Therapie brachte Patienten damit wirklich um. Und bis heute bringen sich Patienten damit selber um. Wenn wir uns die Geschichte der Medizin anschauen, dann fällt auf, dass sie begleitet ist von Irrungen und Wirrungen. Und aus heutiger Perspektive mag es unklar erscheinen, ob man den Patienten wirklich retten wollte oder ob man ihn nicht vielmehr umbringen, also aktive Sterbehilfe leisten wollte. Und schon früh in der Geschichte war verbreitet, dass man dem geschwächten Patienten größere Mengen Blut abnehmen müsste, respektive ablassen müsste. Und dazu griff der Arzt dann zum Messer. Die Annahme war nämlich, dass die Krankheiten durch ein zu viel an Blut zustande gekommen sind oder auch durch ein Ungleichgewicht der Körpersäfte. Also war die Idee, diese Körpersäfte einfach abzulassen und dem Patienten so zur Gesundheit zu verhelfen. Dazu wurde bei Mensch und Tier übrigens anfangs die Vene eröffnet. Später in der Geschichte nahm man sogar, wenn auch seltener, die Arterien. George Washington beispielsweise, der erste Präsident der USA, starb nach einem Aderlass. Also besser gesagt nach 4 Aderlässen oder eigentlich nach 4 Aderlässen direkt hintereinander und zwar durchgeführt von 3 betreuenden Ärzten. Dadurch verlor er 1,5 Liter Blut und zwar in nur 8 Stunden. Und im Bericht steht dann so viel, dass irgendwann das Blut aus den Gefäßen nur noch langsam und dick herausfloss. Kurze Zeit später war George Washington tot. Diese Therapie war von der Antike selbst bis ins 19. Jahrhundert verbreitet und viele starben unter der Therapie. Es gibt noch zahlreiche weitere Therapien, die aber eher langsam zum Tode führten, beispielsweise die Therapie gegen Syphilis. Hierzu wurde dem Patienten Quecksilber zugeführt. Was sich heute Patienten unter viel Aufwand ausleiten lassen, wurde damals freiwillig dem Körper beigefügt. Die Syphilis grassierte um 1500 in ganz Europa als sogenannte Lustseuche. Die Ursache würde man erst im Jahre 1905 erkennen, nämlich mit der Identifikation des Erregers. Daher gab man den Patienten Quecksilber mit dem Ziel, der Plage Einhalt zu gebieten. Und unter der Therapie kam es dann zu einer vermehrten Speichelabsonderung. Auch erbrachen sich einige Patienten. Und die typischen Syphilis-Symptome, sie wurden etwas abgeschwächt. Und dies wurde als Erfolg gewertet. Letztlich sind aber viele Patienten aufgrund einer Schwermetallvergiftung gestorben an dieser Therapie. Und generell kann man sagen, dass viele Therapien in der Medizingeschichte gefährlicher waren als die Krankheit selber. Aber man probierte sich halt aus über die Jahrhunderte. Weitgehend bekannt ist, dass Tabak bei Lungenkrankheiten eingesetzt wurde. Das heißt, der Lungenkranke sollte als Heilmittel gegen seine Erkrankung rauchen. Und dies ist absurd, denn Tabak löst ja gerade Lungenkrankheiten aus. Darum wissen wir heute. Aber in diesem Fall verwendete man nicht nur eine toxische und eine tödliche Therapie, sondern genau die Therapie, die gewählt wurde, war ja die Ursache der Krankheit. Also damit wurde die Therapie ad absurdum geführt. Man probierte also die Krankheit mit seiner Ursache zu therapieren. Und lange wurden sämtliche Studien bekämpft, die über die gesundheitlichen Schäden von Tabak und Tabakrauch recherchiert und untersucht haben. Und zwar mit einer entsprechenden Gegenpropaganda der Tabakindustrie, weil sie dem nicht einfach zusehen konnte. Eigentlich hat die Propaganda im Gesundheitswesen nichts zu suchen. Denn meine Gesundheit sollte doch nicht zum Spielball für irgendwelche Interessen oder irgendwelche Geldgeber sein. Und vermutlich hielt genau deswegen auch der Tabak-Hype so lange an. Und Tabak und Tabakrauch fand nicht nur bei Lungenkrankheiten ihren Einsatz, sondern selbst bei Darmbeschwerden. Das heißt, der Fantasie scheinen hier kaum Grenzen gesetzt. Und dazu wurde mithilfe eines Blasebalgs und einer Verbrennungskammer Rauch ins Rektum gepustet. Und ich erspare euch jetzt die Details. So interessant sind sie dann doch nicht. Und dies sollte belebende Wirkung haben und auch gegen Wurmbefall helfen. Also sozusagen ein Allround-Talent. Es würde fit machen, aber auch gesund. Und man war so sehr von der belebenden Wirkung überzeugt, dass diese Therapie sogar bei Sterbenden eingesetzt wurde. Und zwar unter anderem bei der Errettung Ertrinkender. Und zwar vor allem im 18. Jahrhundert über sogenannte Tabakklistiere. Dazu wurden Schiffbrüchigen eingeheizt. Und das sind jetzt keine Fake News, die wir hier verbreiten, aber manchmal offenbart die Geschichte halt unangenehme Wahrheiten und auch unsere Irrtümer aus der Perspektive danach. Das heißt, der Bewusstlose wurde aus dem Wasser gefischt, dann wurde ihm mit Tabakqualm, vermutlich oral oder auch rektal, das ist nicht ganz sicher, zurück ins Leben verholfen. Und daher waren diese Tabakklistiere auch vorgesehen als Erste-Hilfe-Equipment bei der Rettung Schiffbrüchiger. Mit der Zeit bröckelte dann der Glaube an die förderlichen Effekte des Zigarettenrauchs. Und eigentlich ist es ja so, dass der Glaube in der Medizin überhaupt nicht zu suchen haben sollte. Es sollten Fakten, es sollte die Wahrheit sein, die allein unser Maß ist bei dem, was wir in der Medizin mit unseren Patienten tun. Zudem wurden Studien veröffentlicht, die über die schädlichen Effekte von Zigarettenrauch handelten. Beispielsweise die ersten Studien, es waren zwei Studien aus dem Jahre 1950, die eine Korrelation von Zigarettenrauchen mit der Entstehung von Lungenkrebs nachgewiesen haben. Und die Lehrmeinung zuvor war, dass die Lunge unfähig wäre zur Krebsentstehung. Und wenn es doch in der Lunge zu Krebs kommen würde, dann nur durch Metastasen eines anderen an Krebs erkrankten Organs. Das heißt, dieses Organ hätte dann in die Lunge gestreut. Aber nun diese beiden Studien aus dem Jahre 1950, die aufzeigten einerseits, dass 96% derer, die an Lungenkrebs starben, 20 Jahre oder länger geraucht haben. Und das ist wissenschaftlich höchst signifikant, diese Zahl. Das heißt, der gemeinsame Nenner, das gemeinsame Merkmal war lange Rauchen. Das zweite, was herauskam, war, wer 25 oder mehr Zigaretten am Tag rauchen würde, der hätte ein um den Faktor 50-fach höheres Risiko an Lungenkrebs zu sterben. Auch das ist höchst signifikant. Heute wissen wir, dass vor der massenhaften und billigen Produktion der Zigaretten der Lungenkrebs fast nicht existent war. Aber es änderte sich alles mit dem Siegeszug der Zigarette. Und seitdem ist der Lungenkrebs aus den Kliniken nicht mehr wegzudenken. Und diese Therapie brachte Patienten damit wirklich um. Und bis heute bringen sich Patienten damit selber um. Andere Therapien sind für uns heute kaum noch vorstellbar. So wurde beispielsweise die Lobotomie eingesetzt bei renitenten Patienten. Was geschah da? Dazu wurde vom Arzt mit einer Stahlnadel eine dünne Knochenwand oberhalb der Augenhöhle durchstochen und direkt ins Hirngewebe vorgedrungen, so als gäbe es keine anderen Hobbys. Das Lid wurde dazu angehoben, das Instrument am Auge vorbeigeschoben, dann mit ein bisschen Hämmern, man brauchte dazu Gefühl, die Knochenwand perforiert. Und dann war man auch schon im Gehirn. Genauer gesagt im Stirnlappen. Und das Gleiche wurde, weil es so schön war, auch noch für die andere Seite getan. Schließlich haben wir zwei Hirnhälften. Danach wurde mit dem Instrument dann im Gehirn herumgerührt, um so die störenden Nervenzellen zu durchtrennen. Diese Therapie wurde nicht nur bei widerspenstigen Patienten eingesetzt, sondern auch bei Patienten mit Schizophrenie, mit Ängsten, Depressionen und Alkoholismus. Und diese Therapie hatte ihren Höhepunkt nicht etwa im finsteren Mittelalter, sondern um das Jahr 1950. Und dazu wurden tausende Patienten mit dieser Stahlnadel in den Kopf gehauen. Man geht davon aus, dass es im 20. Jahrhundert allein 50.000 Patienten waren, die auf diese Weise therapiert wurden. Und man fragt sich, kann ein solcher kollektiver Irrtum möglich sein? Ist denn da niemand, der aufgestanden ist, der sich noch sein Verstand bewahrt hatte und der unabhängig von dem geblieben ist, von dem, was vielleicht gerade en vogue ist oder was über die Propaganda in die ganze Welt posaunt wird? Auch die Durchführung klingt eher nach Folter. Dazu wurden die Patienten auf der Liege festgeschnallt, mit Elektroschocks ins Koma versetzt. Bei manchen Patienten waren dazu mehrere Elektroschocks nötig, weil sie immer wieder aufgewacht sind. Die Patienten waren durch die Therapie teilweise so entstellt, dass an das bisherige Leiden überhaupt nicht mehr zu denken war. Das heißt, epileptische Anfälle traten hinfort auf. Andere stotterten, andere waren unfähig zu schreiben. Wieder andere blaseninkontinent. Manche waren apathisch oder geistig behindert. Starrten nur noch teilnahmslos an die Wand, waren bettlägerig. Es kam zu zahlreichen Todesfällen, aber die Ängste traten nicht mehr auf. Also war die Therapie erfolgreich. Selbst im Jahre 1936 wurde diese Therapie in einer Zeitung angepriesen als, Zitat, die größte chirurgische Erfindung der Gegenwart. Es gab noch viele andere tödliche Therapien. Und vielleicht vom schlechten Gewissen durch all die Toten geplagt und angetrieben, versuchte eine Therapie sogar zum Leben zu erwecken. Und dies sei angeblich sogar bereits geglückt. Also zumindest bei einem Hund. Der Hund hieß Lazarus. Wir fragen uns bei all dem, könnte es sein, dass Gott um all diese Dinge gewusst hat? Also wusste Gott, dass die Sparte, die sich die Gesundheit auf die Fahnen geschrieben hat, und zwar bis heute, die offiziell für unser Wohl kämpft, womöglich vielleicht eine der größten Bedrohungen für die Menschheit ist? Wäre das heute denkbar? Hat Gott vielleicht genau deswegen bereits früh in der Menschheitsgeschichte in seinem Wort gesagt, ich bin dein Arzt? Also nochmal für mich zum Mitschreiben, wer ist des Menschen Arzt? Die Schrift sagt, Gott sagt, ich, der Herr, bin dein Arzt. Und im gleichen Atemzug, also im gleichen Vers, heißt es weiter, ich will dir keine Krankheiten auferlegen. Die Medizin über die Jahrhunderte hat genau das getan. Die Medizin über die Jahrhunderte hat den Menschen, wir haben es eben gesehen, zahlreiche Krankheiten auferlegt. Statt sie gesund zu machen, machte die Medizin sie krank und manchmal sogar tötete sie. Und nun kommt ein allwissender Gott, der imstande ist, die Jahrhunderte in die Zukunft zu blicken und spricht, ich, der Herr, bin dein Arzt und ich will dir keine Krankheiten auferlegen. Und zwar bis heute sagt er das. Und wir fragen uns, wie macht er das? Also wie heilt Gott denn? Wie geht er dabei vor? Google doch mal den Begriff, die acht Heilfaktoren.